Ja, herzlichen Dank. Nachdem das heute Morgen mit dem Sauerstoff sowas war, was jeden tagtäglich betrifft, ist jetzt es wirklich geht's ins experimentelle Eingemachte, nämlich Suspended Animation. Und das hat einen Touch von Science Fiction, wenn man ganz ehrlich sein soll. Ich habe lange erstmal gesucht, was so Brockhaus und so, nur eine Wikipedia-Definition gefunden. Suspended Animation ist die Möglichkeit, Lebensprozesse so zu verlangsamen, aber eben nicht zum Stillstand zu bringen, dass man unter klinischen Bedingungen Zeit für Reparatur oder für Behandlung gewinnt. Und dieses Buying Time in Suspended Animation ist tatsächlich ein Artikel aus dem Scientific American, der inzwischen 10 Jahre alt ist, von dem Herrn, der hat sich da ziemlich hervorgetan. Ich werde da im weiteren Verlauf noch drauf eingehen. Was steckt aus der Schockologie, wenn ich das so sagen darf, dahinter? Schock ist definiert, das haben die beiden geschrieben, als die Imbalance, das hatte ich heute Morgen ja schon mal genannt, zwischen Sauerstoffverbrauch Bedarf auf der einen Seite und Sauerstofftransport. Und die Idee wäre ja, wenn ich das ganze System runterfahre, dann müsste ich ja diese Disbalance durchbrechen. Das ist ja, macht man ja in der Behandlung des Coronarsyndroms im Grunde genommen. Und warum nicht auch nur auf den ganzen Organismus? Und wenn man jetzt mal so ein bisschen historische Literatur sucht, und das mache ich ganz gerne, dann kommt der Begriff zum ersten Mal 1862 in der Royal Medical and Surgical Society auf. Und dann geht das so über die 50er, 60er Jahre immer mal wieder. Und es geht eigentlich immer um Kreislaufstillstand, schwerste Kreislaufzusammenbrüche. Und wenn man diese Artikel alle mal zusammennimmt, dann steht da immer der Begriff der Hypothermie da drin. Und das ist ja durchaus auch in der Reanimatologie ein fester Bestandteil, nämlich die therapeutische Hypothermie. Nun, auch das, die ganze Idee ist nicht fürchterlich neu. Also ich bin kein Altphilologe, um das ehrlich zu sagen. Da habe ich meinen Schwager gefragt. Hippokrates sagt, Verletzte sollen mit Schnee und Eis bedeckt werden, um Blutungen zu reduzieren. Okay, das kann sein, dass das da drin steht. Wenn Sie sich für die französische Militärhistorie interessieren, der Larrey war der Chefchirurg der Grande Armée in Russland und der hat eine interessante Beobachtung gemacht, dass nach Verletzungen die Mannschaftsgrade sehr viel besser das Outcome hatten als die Offiziere. Warum? Weil man die Offiziere natürlich, weil sie Offiziere waren, nah ans Feuer gebracht haben, während die Mannschaftsgrade irgendwo weit weggelegt haben. Und offenbar diese Unterkühlung, die da erlebt haben, war protektiv. Und das Ganze hat dann tatsächlich auch in der französischen Militärmedizin seine Umsetzung in der Praxis gefunden, nämlich in Dien Bien Phu, als die französischen Fallschirmjäger in Indochina eingekesselt worden sind und man nicht genug Helikopter gehabt hat, um die Verletzten auszufliegen. Da hat man den künstlichen Winterschlaf, den Lütik-Cocktail, den die eigene, der eine oder andere etwas ältere Anästhesist unter uns vielleicht noch kennt, also ihr beide, ihr werdet es sicherlich noch gehört haben, das ist da erfunden worden. Die Idee war nämlich, wie schaffe ich es, den Stoffwechsel und der Verletzten so runterzubringen, dass ich die auch noch in 2 Tagen auch noch ausfliegen kann. Nun, das Thema Hypothermie und Trauma ist ein ganz heikles Thema. Alle wissen, dass die teuflische Trias Hypothermie, Azidose und Koagulopathie ist. Und in der Tat, es gibt zig experimentelle Untersuchungen, das finde ich die prägnanteste. Da hat man Schweine eine Koagulopathie und Blutung zugedacht und dann hat man die Hypotherm gemacht und eine Azidose gemacht und das hat den dramatischsten Effekt im Sinne einer Koagulopathie ausgelöst. Das ist die eine Seite. Und wir haben das selber in unserem Schweinemodell, das ist also unsere Schweineintensivstation, da liegt der Patient und der ist multiple instrumentiert mal nachgemacht und wir haben gesehen, wenn die Tiere nach einer sehr aggressiven Hämorrhagie, entweder mit Hypoxie, das ist mein zweites Dada, wie Sie seit heute Morgen wissen, behandelt worden, oder mit Hypothermie, da war die Hypothermie eigentlich dramatisch im Sinne der Effekte. Und die haben keine im Rothemm oder so nachweisbare, nennenswert nachweisbare Koagulopathie gehabt. Die hatten etwas ganz anderes gezeigt. Diese Hypothermie-Tiere kriegten über die Zeit einen sehr ausgeprägten Anstieg des Hämoglobins. Aber wir haben kein Blut transfundiert. Im Gegenteil, wir haben Blut rausgenommen, so über die Zeit. Das kann ja nur bedeuten, dass sie einen Flüssigkeitsverlust in die Peripherie gehabt haben. Und man sieht das tatsächlich, wenn man histologisch anguckt, wo das Albumin akkumuliert oder Markerproteine der Barrier Dysfunction, dann sieht man das ganz eindeutig. Also da scheint ein Problem mit Hypothermie zu geben. Aber ehrlicherweise, das hätte man auch schon vorher wissen wollen, denn die US Navy und die US Air Force haben schon in den 40er und 50er Jahren dementsprechende Versuche gemacht. Dabei ging es um Piloten, die abgestürzt sind, was man tun muss, um die zu schützen. Und da sieht man tatsächlich, die haben einen massiven Flüssigkeitsverlust in die Peripherie. Und das ist bei diesen Versuchen ganz genauso gewesen. Und die derzeitigen Protagonisten der Hypothermie für die Traumaversorgung, Sam Tisherman-Gruppe, die haben das auch beschrieben. Nämlich die haben hier so einen Versuch gemacht, Kühlung auf 36 Grad, und die haben auch tatsächlich einen höheren Hämatokriten in der Gruppe der hypothermen Tiere gewesen. Die diskutieren das so, naja, da steht in der Diskussion des Artikels drin, ja, sowas wurde in den 40er Jahren auch schon mal gezeigt, Punkt, nicht weiter. Denn die machen das sogar selber, und das zeige ich Ihnen gleich noch. Es gibt nämlich noch ein drittes Problem, und ich glaube, dass der liebe Gott das Fieber nicht umsonst erfunden hat, sondern weil er damit die Radikalproduktion steigern würde und damit unsere Host Defense. Es gibt sehr viele Daten, dass selbst eine therapeutische Hypothermie die Susceptibilität für eine Sepsis oder eine Pneumonie deutlich erhöht. Das ist eigentlich die größte Arbeit dieser Arbeit, Critical Care Medicine 2014. Warum betone ich das so, und warum betone ich das so vor allem von Seiten Sam Tisherman? Es gibt nämlich eine klinische Studie, die vor etwa anderthalb Jahren gestartet worden ist. Für diejenigen von Ihnen, die im Clinical Trials Register nachgucken, werden diese Studie finden. Da werden Schussverletzungsopfer, die eigentlich keine Chance zum Überleben haben, vor Ort so durch die Infusion einer eiskalten Lösung, die ist wirklich im wahrsten Sinne des eiskalt, auf eine Gehirntemperatur auf 10 Grad runtergekühlt und quasi ausgeblutet, und die Trägerlösung Blut wird durch diese eiskalte Kochsalzlösung ersetzt, damit man dann eine chirurgische Kontrolle der Schusswundenverletzung erreichen kann. Ich kann Ihnen keine Angabe über das derzeitige Recruitment nennen. Ich habe vor 3 Tagen noch auf dem aktuellen Stand geguckt. Das wird sehr kryptisch da beschrieben. Also ich persönlich glaube nicht daran, dass das eine gute Idee ist, aber es wird zumindest klinisch ausprobiert. So, was steckt hinter der Kühlungsidee? Da steckt doch dahinter die Regulation oder die Runterregelung des Stoffwechsels. Und das ist auch keine neue Idee. Sie sehen hier Annals of Surgery 1966. Also irgendwie das System nach unten hin zu modulieren, dass die Aktivität kleiner wird. Und das hat auch eine ganz andere Komponente, und die finde ich eigentlich sehr interessant. Mervyn hat vor etwa 10 Jahren eine Arbeit veröffentlicht, in der er eine These aufgestellt hat, die ich extrem provokant finde, aber die irgendwie bestechend ist. Wir reden immer von Multiorganversagen als was dramatisch Verkehrtem. Man kann ja auch mal ganz andersrum an das Problem rangehen, ob das nicht vielleicht ein defensiver, adaptativer Mechanismus ist. Das ist protektiv, weil es nämlich dazu führt, dass es die mitochondriale Atmung reduziert wird, der Metabolismus reduziert wird. Es gibt andere Physiologen, die sagen, ein verwundetes Tier rennt ja auch in der Regel nicht rum, sondern zieht sich in der Ecke zurück und tut gar nichts. Ob der Vergleich zum Intensivpatienten jetzt hinkt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber das steckt da drin. Und was passiert in der Tierwelt? In der Tierwelt gibt es multiple Mechanismen, sozusagen nicht an der Sauerstofftransportkapazität beim Schock zu manipulieren, sondern am Sauerstoffbedarf. Hier sehen Sie so eine Zeitachse, etwa anderthalb Stunden. Was passiert mit Systemen, die einer Hypoxie, nicht einer kompletten Anoxie, ausgesetzt werden? Es werden verschiedenste Systeme aktiviert, Natrium-Kalium, Adipasen-Pumpen. Das einzige Problem bei diesen Versuchen hier, das handelt sich um Hepatozyten und Nervenzellen von Schildkröten. Und dass Schildkröten als Wechselwarme sehr gut Sauerstoffmangel aushalten können, kann man sich vorstellen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt zurück. Ich habe eben bei dem Mikrobiom auch die Saccharomyces cerevisiae genannt bekommen. Zaneoryptis elegans und diese Bierhefe. Wenn man die nur runterkühlt, dann überleben die nicht. Aber wenn man gleichzeitig kühlt und eine Anoxie auslöst, was eigentlich intuitiv oder gar nicht so leicht zu verstehen ist, dann überleben die genauso lange wie in ihrem normalen System. Aber wir sind richtig weit weg vom menschlichen Patienten. Jetzt kommen wir zu den Kardiologen, Modellfisch, dem Zebrafisch, den die so gerne benutzen in ihrer Entwicklungsarbeiten. Auch der macht das. Wenn man plötzlich eine komplette Anoxie und komplette Anoxie technisch herzustellen, ist extremst schwierig. Wenn man das macht und die dann wieder reperfundiert quasi, dann fangen die Herzen wieder ganz normal an zu schlagen. Wenn das sich in die Kardiologie umgesetzt werden könnte, wäre das natürlich eine Revolution. Findet man das bei Säugetieren? Ja, sehr wohl. Vor kurzem publiziert Eichhörnchen, die einen Winterschlaf machen. Bei denen findet man vor allem eine Downregulation der Stoffwechselenzymsysteme, der Glykolyse, des Krebszyklus, der Acetyl-CoA-Synthese und der Proteine, die in den mitochondrialen Atmungskettenkomplex eingebaut sind. Also das ganze System hat eine biologische Basis und wir sind jetzt immerhin schon beim Eichhörnchen angelandet. Und sogar das septische Herz, hier vor 10 Jahren publiziert von Cliff Deutschmann, zeigt, dass das septische Herz hat einen hypokontraktilen Ventrikel. Wir sehen oft ja bei Patienten, dass sie eine systolische Kontraktilitätsstörung kriegen und womöglich als Adaptation kommt es zu einer ventrikulären Dilatation und dabei auch wieder zu einer Veränderung der Regulation bestimmter Proteine und gleichzeitig etwas, was ein ganz interessanter Stoffwechselmechanismus ist, ein Switch des Herzens zu einer präferentiellen Glukoseutilisation. Warum ist das wichtig? Wenn der Energiestoffwechsel Kohlenhydrate utilisiert statt Fette, dann ist die Effizienz der mitochondrialen Atmungskette verbessert, weil die Fette am Komplex 2 mit nur 2 Bindungsstellen, während die Kohlenhydrate am Komplex 1 mit 3 Bindungsstellen in die mitochondriale Atmungskette in den Elektronentransport eingriffen. Und das ist sehr schön hier gezeigt worden von einer norwegischen Arbeitsgruppe. Sie sehen hier die mechanische Aktivität des Herzens und dagegen die Sauerstoffaufnahme. Und das ist die Kurve für Glukoseoxidation und das ist die Kurve für Lipidoxidation. Das heißt, für die gleiche mechanische Aktivität des Herzens braucht man bei Glukoseoxidation wesentlich weniger Sauerstoff. Und es gibt sogar ein anthropologisches Modell dafür, dass diese Effizienzsteigerung bei präferentieller Kohlenhydratoxidation bei einem respiratorischen Quotienten von 1 zeigt. Das sind nämlich indigene Völker in den Höhenlagen, die ja mit einem chronischen Sauerstoffmangel leben müssen, haben typischerweise einen respiratorischen Quotienten nahe 1. Also das Ganze hat durchaus einen Sinn. Und drin steckt immer eine Reduktion der mitochondrialen oxidativen Phosphorylierung. Kann man das jetzt nun, wenn man das nicht mit Kälte machen will, kann man das pharmakologisch induzieren? Das wäre ja sozusagen die interessante Frage. Das Ganze gibt es durchaus sogar schon in klinischen Ansätzen. Nämlich hier wurde auch von der Arbeitsgruppe von Xavier Leverve mit ein oxidativer Stress auf verschiedene Endothelzelltypen ausgelöst. Und diese Zellen wurden entweder mit Cyclosporin A behandelt oder mit Metformin. Metformin kommt aus einem ganz anderen Umfeld, nämlich aus der oralen Diabetestherapie. Aber Metformin ist ein Komplex-1-Hemmer, also ein Hemmer des ersten Schritts der mitochondrialen Atmungskette. Und Sie sehen, dass der Zelltod, der durch den oxidativen Stress extrem gesteigert wurde, fast komplett normalisiert worden ist durch diese Intervention. Und hier ist das sozusagen das klinische Korrelat dazu im New England Journal vor 2008 publiziert, 58 Patienten mit einem STEMI, die 2,5 Mikrogramm pro Kilogramm Cyclosporin bekommen haben, unmittelbar vor der Katheterintervention. Und Sie sehen hier das Troponin, Sie sehen hier die Kreatininkinase, also die CK und hier die MRT-Infarktgröße. Ein sehr eindrucksvolles Ergebnis. Leider die moderne Folgestudie mit an die 800 Patienten hat das leider nicht reproduzieren können. Das hat dann eine ganze Serie von Kommentaren und Letters to the Editors gegeben und zurzeit ist wohl keine Idee dafür, die Herzinfarktpatienten initial mit Cyclosporin zu behandeln. Aber Sie sehen durchaus, das Ganze hat, obwohl das bei der Hefe, beim Hefepilz angefangen hat, durchaus eine klinische Umsetzung. Was könnte man noch machen? Was gibt es für Möglichkeiten, die mitochondriale Atmungskette mit einfachen Pharmaka zu manipulieren? Und damit sind wir bei den sogenannten Gasotransmittern, nämlich Stickstoffmonoxid, Kohlenmonoxid und Schwefelwasserstoff. Und Sie werden sich an die Diskussion von vorher erinnern, dass ich darauf so ein bisschen eingegangen bin. Was haben diese Substanzen gemeinsam? Sie sind sehr kleine, gasförmige Moleküle. Gasförmig bedeutet, dass sie ubiquitär wirksam sind, weil sie keine Rezeptoren benutzen, brauchen, um in der Zelle irgendeinen biologischen Effekt auszuüben. Und sie sind, können über jede Membran diffundieren. Und sie werden alle endogen produziert. Viele Leute wissen nicht, dass wir das Gift Kohlenmonoxid in uns endogen produzieren, aber das tun wir in der Tat. Und sie haben ein Wirkungsfenster von hochtoxisch bis beneficiell. Und tun dies auch, machen die so etwas wie so einen künstlichen Winterschlaf? Ja, Stickstoffmonoxid macht das bei Fliegen, Kohlenmonoxid macht das bei Ceneroptis elegans und Schwefelwasserstoff hat es in Mäusen gemacht. Das ist die Arbeit, die vor 10 Jahren sehr, sehr viel Aufregung erzielt hat. Ich zeige Ihnen kurz, was da gemacht worden ist. Man hat Mäuse einfach in einen, quasi einen Käfig gesetzt und ein Gefäß gesetzt und hat ein leicht mit Schwefelwasserstoff angereichertes Gas durch diesen, durch dieses Gefäß durchgeperlt. Und Schwefelwasserstoff, ich habe da eine sehr unangenehme Erinnerung, ich wäre nämlich mal fast von der Schule geflogen in der 9. Klasse, als ich das im Chemieunterricht so durch die Klasse geworfen habe. Jeder von Ihnen kennt den klassischen Geruch von verfaulten Eiern, den Schwefelwasserstoff hat. Und was passiert? Innerhalb kürzester Zeit kam es bei diesen Mäusen zu einem drastischen Abfall der Sauerstoffaufnahme und der CO2-Produktion. Wenn die das dann ausgewaschen haben, störte das, kam das wieder zurück. Und wenn man dann die Umgebungstemperatur dieser Mäuse abgesenkt hat, dann ist die Körpertemperatur genauso gefallen. Das sehen Sie hier. Und die wurden quasi von einem homöothermen Tier zu einem wechselwarmen oder zu einem Winterschläfer. Das ist eigentlich ja ein faszinierendes Konzept. Die Frage ist nur, wenn das bei der Maus funktioniert, funktioniert das beim Großtier oder sprich auch beim Menschen auch. Und das ist sehr viel heikler. Wir haben eine ganze Reihe Versuche über die Zeit gemacht und wir sehen tatsächlich, dass man über die Zeit mit einer Infusion dieser von Schwefelwasserstoffdonatoren tatsächlich einen moderaten Temperaturabfall erreicht. Aber Sie sehen hier, hier hatten wir 5 Minuten und hier reden wir von 10 Stunden Exposition. Natürlich sind Menschen oder menschenähnliche Säugetiere aufgrund ihres Körperoberflächenmassenverhältnisses wesentlich ungeeigneter für einen derartigen Versuch. Und hier sehen Sie, das ist der Zusammenschnitt der Körpertemperatur von verschiedenen Zeitpunktinterventionen nach dem hämorrhagischen Schock. Man sieht nicht nur, dass es sehr schwierig ist, das über die Zeit zu machen, hier haben wir 22 Stunden über Beobachtungszeit, sondern dass es auch ein extrem enges Fenster gibt, denn alle diese gasförmigen Mediatoren haben eines gemeinsam, sie sind Mitochondriengifte. Und wenn ich natürlich zu viel von einem Mitochondriengift zur Manipulation der mitochondrialen Atmung gebe, dann ist irgendwann ist das ein One-Way-Ticket geworden, dann gibt es nämlich keinen Weg mehr zurück. Naja, kriegt man tatsächlich einen Effekt auf den Stoffwechsel? Ja, wir haben das mit hypo- und normothermen Mäusen gemacht. Und in der Tat, unter Hypothermie war bei diesen Mäusen zu beobachten, dass die auch tatsächlich eine präferentielle Glukoseoxidation bekommen hatten. Und sie hatten eine signifikante Reduktion der Sauerstoff, auch der Leak-Kompensation in der mitochondrialen Atmung. Tatsächlich war also sozusagen die mitochondriale Integrität besser bewahrt. Was heißt das für Schwefelwasserstoff? Das gilt in Analogie für alle dieser oder für die beiden anderen gasförmigen Mediatoren auch. Die wirken auf alle, auf die Cytochrom-C-Oxidase, auf den Komplex 4 und sie haben eine Phase, in der sie oxidiert werden. Dann gibt es einen toxischen Bereich und für H2S gibt es nur etwas Besonderes. H2S selber kann den Sauerstoff in den Mitochondrien ersetzen. Sie haben alle sicherlich mal von den Bakterien in den großen Meerestiefen gehört, in diesen Schloten, an denen das heiße Wasser kommt. Die Schwefelwasserstoff ist über das sogenannte Sulfidoquinon-Reduktase-System quasi ein Sauerstoffanalogon für die mitochondriale Atmungskette. Das heißt, in sehr, sehr geringen Konzentrationen muss man sogar davon ausgehen, und das kann man tatsächlich quasi in alle Sauerstoff in allen Säugetierzellen zeigen, dass es sogar zu einer unmittelbaren Stimulation der mitochondrialen Atmung kommt. Nun, ich habe Ihnen die Probleme gezeigt, die mit Schwefelwasserstoff entstehen, Größe des Tieres, Dosisfenster und so. Und ich will auf die potenzielle Zukunft dabei gar nicht eingehen, da bin ich nämlich nicht berufen genug, das zu machen. Da sitzt jemand hier im Auditorium, der kann das viel besser als ich. Aber gäbe es potenziell eine Alternative, das wäre Seleniumwasserstoff. Und die Arbeitsgruppe da um diesen Mark Ross, der das sehr, sehr forciert hat, hat das genauso gemacht. Selenium-Wasserstoff riecht entsprechend unangenehm wie Schwefelwasserstoff. Und Sie sehen bei diesen Mäusen den gleichen Effekt auf die Sauerstoffaufnahme, auf die CO2-Produktion und den entsprechenden Effekt auf die Körpertemperatur. Eigentlich sehr bestechend, weil dieses Selenium-Wasserstoff hat noch einen wunderschönen zusätzlichen Effekt, den Schwefelwasserstoff nicht hat. Diese Selenide reichern sich gerade in vorher ischämisch gewesenen Gebieten an. Die Autoren haben das hier mit einer Myokardischämie ausprobiert und die haben zeigen können, dass gerade in dem ischämischen, in dem Fall Bein oder in dem ischämischen Herzen, da es zu einer präferentiellen Anreicherung des Selenium-Wasserstoffs kam, während die anderen Regionen davon geschützt waren. Ist ja für sozusagen für eine regionale Ischämie-Reperfusionskonzeption ein idealer Gedanke. Leider, und Sie sehen das hier, das ist zunächst einmal die gute Seite, das hat eine deutliche Troponin-Verbesserung gehabt und eine Rekonstitution der Myokardfunktion. Aber leider ist das nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, denn meine Chemiker-Mitarbeiter haben mir gesagt, bloß die Finger davon von Selenium-Wasserstoff. Es ist farblos, na schön, es kann entflammt werden und riecht wie verschimmelter Meerrettich, das gut, da kann man vielleicht noch mit leben, aber es ist explosiv und führt sehr schnell zu sehr toxischen Nebenwirkungen und wenn man dann bei der Feuerwehr nachfragt, welche Konzentrationen in der Umgebungsluft erlaubt sind, war das schnell klar, dass wir nur in extrem besonders konstruierten Schutzräumen hätten diese Versuche durchführen können. Wo stehen wir denn jetzt mit solchen Maßnahmen? Hypothermie als ausschließlicher Effektor wird große Probleme haben, abgesehen mal vielleicht von der zerebralen Protektion nach einem Kreislaufstillstand. Aber sobald da ein Tropfen Blut fließt, hat man ein Problem. Schwefelwasserstoff hat ein sehr enges therapeutisches Fenster und wahrscheinlich auch ein sehr enges Zeitapplikationsfenster. Die anderen Substanzen, die da in Frage kommen, leben eigentlich mit dem gleichen Problem. Es gibt, wie gesagt, eine Möglichkeit, die da vielleicht dieses umgehen kann, aber das ist nicht mein Verdienst, das zu sagen und deswegen halte ich mich da ein bisschen zurück. Das heißt mit anderen Worten, was wird mit diesem Molekül hier, das ist interessanterweise, diese Arbeit ist vor 2 Wochen oder 3 Wochen erschienen im Science, was ist das da, die Idee, dass man den Mars-Astronauten sozusagen für unterwegs schlafen legt, damit er den langen Flug zum Mars besser übersteht. Also die NASA ist jetzt noch nicht so weit, aber es gibt durchaus Ansätze Richtung Cyclosporin, Metformin, Metformin-Analoga, eine direkte Manipulation der mitochondrialen Atmungskettenaktivität so zu machen. Aber das ist alles im Moment noch experimentell und ich weiß nicht, ob ich vor meiner Pensionierung mit einem klinisch angewendeten Thema dieser Art nochmal nach Ernstein komme. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.